Und Methionin bekomme ich zum Beispiel aus Sesam. Das heißt, 80 Gramm Sesam ist dann Pflicht jeden Tag. Jeder Veganer sollte 80 Gramm Sesam zu sich nehmen. Und das machen viele nicht.
Herzlich willkommen zu HealthWise, dem Gesundheitspodcast präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Elisabeth Seidel und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HealthWise. Heute sprechen wir über ein Thema, das unser Verständnis von Gesundheit fundamental verändert. Epigenetik. Also die Wissenschaft, die zeigt, dass unsere Gene kein festes Schicksal sind, sondern ein dynamisches System, das wir aktiv beeinflussen können. Unser heutiger Gast bewegt sich genau an dieser Schnittstelle zwischen klassischer Medizin und modernster Wissenschaft. Dr. Manuel Burzler. Er ist approbierter Arzt, Mitgründer von Healversity und einer der führenden Experten für Epigenetik, Mitochondrienmedizin und personalisierte Gesundheitsstrategien im deutschsprachigen Raum. Was seine Arbeit besonders macht, er betrachtet Gesundheit nicht nur als das Fehlen von Krankheit, sondern als einen aktiv steuerbaren Prozess, der über Lebensstil, Zellenergie und gezielte Nährstoffversorgung beeinflussbar ist. In dieser Folge klären wir, wie viel Kontrolle wir wirklich über unsere Gene haben, warum Energieproduktion in unseren Zellen der Schlüssel zur Gesundheit ist und welche konkreten Hebel wir im Alltag nutzen können, um unsere Biologie zu optimieren. Ich freue mich ganz sehr. Herzlich willkommen, Manuel.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Manuel, wann in deiner Laufbahn hast du dir gedacht, so die klassische Medizin ist nicht genug, ich muss irgendwie über den Tellerrand hinausschauen, ich will mehr erfahren, ich befasse mich mit Epigenetik? Oder wie kamst du überhaupt auf das Thema Epigenetik?
Ich bin schon ein bisschen anders aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker.
Ah.
Ja, und ich durfte sozusagen schon lernen mit der Muttermilch, was bedeutet gesunde Ernährung, was bedeutet Entgiftung, was ist ein gesunder Darm und was bedeutet es, chronische Erkrankungen auf eine andere Art und Weise zu behandeln. Und schon damals am Küchentisch wurde darüber immer wieder philosophiert, was braucht das Mikrobiom, was braucht es nicht. Und das war natürlich dann für mich, als ich Medizin studiert habe Medizin anfangen wollen zu studieren, ganz neu, was ich dann eigentlich noch lernen durfte. Und habe dann aber schon auch während Medizinstudiums so einen Glaubenssatz entwickelt, ich muss jetzt erstmal ganz fertig die komplette klinische Laufbahn machen. Und erst dann hört mir jemand zu und ich kann all die Dinge miteinander zusammenbringen. Und Mitte meiner 20er bin ich dann auf Epigenetik gestoßen, auch auf das Thema funktionelle Medizin und habe gemerkt, das, was meine Eltern da machen, ist irgendwie auch funktionelle Medizin. Das gibt es in Amerika, ist ziemlich groß mittlerweile schon in Amerika. Ich hole mir jetzt mal die ganzen Informationen. Und habe dann schon während dem Medizinstudium mich viel über Epigenetik auseinandergesetzt, aber auch viel über funktionelle Medizin. Und habe dann aber auch gemerkt, als ich mich mit Epigenetik befasst habe, wow, das ist eine Wissenschaft, die Persönlichkeitsentwicklung und funktionelle Medizin und Allgemeinmedizin miteinander verbindet. Und mein größter Schmerzpunkt war immer zu sehen, dass die Gesellschaft nicht versteht, wie diese Dinge zusammenhängen. Aber die Epigenetik zeigt es. Und mittlerweile sind wir ja so weit in der Wissenschaft der Epigenetik, dass wir sehen, wie unser Lebensstil und alles Mögliche miteinander zusammenhängt und mehr beeinflusst, welche Proteine wir eigentlich produzieren.
Ja. Wahrscheinlich haben viele von unseren Zuhörerinnen nicht wirklich Ahnung, was Epigenetik bedeutet. Kannst du uns mal erklären, vielleicht auf eine einfache Art und Weise, was Epigenetik ist oder was das bedeutet?
Epigenetik ist an sich eine Wissenschaft, aber die Epigenetik oder das Epigenom ist ein Gerüst über unseren Genen, die bestimmen, welche Gene an- und ausgeschaltet werden. Man kann sich das so vorstellen, bildlich als Metapher. Deine Gene sind die Klaviertastatur eines Klaviers und der Klavierspieler oder die Klavierspielerin ist die Epigenetik. Und dieser Klavierspieler bestimmt, welche Gene an- und ausgeschaltet sind, welche Gene gerade mal angeschaltet werden. Und das bedeutet, was ist denn ein Gen? Wenn ein Gen abgelesen wird, ist das ein Blueprint oder ein Rezept für ein Protein, das die Zelle dann produziert. Das heißt, ein Gen wird abgelesen, daraus entsteht ein Rezept. Das Rezept wird in der Zelle abgelesen und das Rezept ist dann zum Beispiel ein Verdauungsenzym. eine Immunprotein für irgendetwas oder. Und je nachdem, was ich brauche, wird abgelesen. Aber auch je nachdem, wie mein Lebensstil ist, wie mein Schlaf ist, wie ich mich ernähre und vieles andere, hat Einfluss darauf, welche Gene abgelesen werden und an- und ausgeschaltet sind. Also wieder mit der Metapher, wir haben das Klavier mit den Klaviertasten, sind unsere Gene. Der Klavierspieler macht die Melodie und den inneren Klavierspieler können wir sozusagen beeinflussen über unseren Lebensstil. Wenn es ihm gut geht, schalten wir gute Gene an. Wenn es ihm schlecht geht, schaltet er vielleicht schlechte Gene an und spielt eine schlechte Melodie.
Das ist eine schöne Metapher, eine schöne verständliche Metapher. Wie ist es denn? Also viele Menschen, glaube ich, sind immer noch der Überzeugung, sie sind ihrer Genetik ausgeliefert. Wie stark ist diese Macht der Epigenetik, sage ich jetzt einfach mal? Wie stark können wir das beeinflussen?
Ja, die Zahlen variieren zwischen 50% und 20%. Also, dass wir 50% genetisch veranlagt sind und die anderen 50% können wir beeinflussen. Oder 20% können wir sozusagen nicht beeinflussen, weil 20% genetisch bedingt ist. Aber die Prozentzahl ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist zu wissen, dass wir Einfluss haben und wie viel Prozente spielt eigentlich keine Rolle. Weil es gibt nämlich Unterschiede. Wir haben Genvarianten, die fix sind, die wir messen können, die zum Beispiel bestimmen, wie gut entgiften wir, wie gut können wir bestimmte Stoffe verarbeiten, wie gut können wir Vitamin D bilden und so weiter. Das ist die Genetik. Und die Epigenetik nimmt sozusagen auf, was ich denn über den Lebensstil hier verändern kann und Einfluss nehmen kann. Und wenn ich aber die Genetik weiß und meine Epigenetik, wie es gerade alles abläuft, dann habe ich richtig viel Einfluss. Ja, und da möchte ich auch sagen, es gibt halt da draußen viele sogenannte SNP-Tests, das sind diese genetischen Tests, wo man diese Genvarianten messen kann und die werden häufig als epigenetische Tests verkauft. Das ist aber keine Epigenetik, das ist Genetik. Epigenetische Tests kommen jetzt erst gerade richtig auf den Markt. Okay. Ja, und da gibt es auch nicht viele Labore, die das anbieten. Ja.
Und diese SNP-Tests sind es dann sozusagen, also man hört ja immer Polymorphismen, ich habe da einen Polymorphismus, das ist das, womit ich auf die Welt komme.
Genau.
Und es ist nicht so, dass ich vielleicht schon auf so eine Art und Weise auf die Welt kam und es hat sich dann während meines Lebens oder durch meinen Lebensstil verändert, dieser SNP. Oder kann es auch sein, dass das epigenetisch dann passiert ist? Mhm.
Genau, also genetisch gesehen, deine Gene bleiben fix. Aber dein Lebensstil hat schon noch Einfluss auf diese SNPs. Warum? Weil zum Beispiel Schwermetalle, Quecksilber, Blei, Cadmium, vor allem aber Quecksilber, kann die Enzyme beeinflussen. Das heißt, mal angenommen, du hast einen SNP, einer der bekanntesten SNPs ist der COMT-SNP.
Mhm. Für was ist COMT nochmal gut? Ja. Vielleicht kannst du es kurz sagen.
COMT ist eigentlich ein Enzym, also wenn der COMT, das COMT-Gen abgelesen wird.
COMT für die, die es googeln wollen.
Genau. Und wenn man da ein Protein sozusagen, daraus entsteht ein Protein und das ist ein Enzym, was, was Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin abbaut. Also an sich Adrenalin, Noradrenalin, unsere Stresshormone. Entweder läuft es schnell oder langsam. Ich habe zum Beispiel ein langsam laufendes. Dadurch habe ich immer hohe Adrenalin-Noradrenalin-Pegel, bin es gewohnt und habe auch in meiner Persönlichkeit ich halte viel aus, ich kann viel Stress ertragen, habe aber auch immer wieder diese Level und kann auch tatsächlich viel leisten. Aber wenn bei mir eine gewisse Grenze erreicht ist, dann haut es mich richtig um. Und diese körperliche Grenze darf ich erstmal spüren, ja. Genau. Und das ist ein Kompensator. Den gibt es aber auch zum Beispiel schnell. Ja. Und das Schnelle oder der Schnelle kommt, bedeutet, das sind dann Leute von der Persönlichkeit, die zum Beispiel eher so entspannt unterwegs sind, weil die einfach Stresshormone sehr schnell abbauen. Und kommen wir auch später nochmal drauf zurück, weil dieses COMT-Enzym braucht zum Beispiel auch Methylgruppen, die auch ganz wichtig sind. Und mal angenommen, wir haben das und kennen das und entsprechend wissen das aufgrund eines genetischen Tests, dann können wir darauf reagieren mit bestimmten Supplements, mit bestimmten mit bestimmten Möglichkeiten über den Lebensstil und epigenetisch sozusagen darauf auch reagieren. Und diese beiden Dinge zusammen geben uns sozusagen die Power zurück. Das heißt, wir sind unseren genetischen oder Genen definitiv nicht ausgeliefert, sondern wir dürfen nur wissen, mit ihnen zu arbeiten.
Also an deinem Beispiel würde man jetzt zum Beispiel interpretieren, okay, du baust das Adrenalin, Noradrenalin nicht gut ab, du brauchst das und das Supplement, aber du könntest es auch mit zum Beispiel Achtsamkeitstechniken unterstützen, um deinen Stresspegel so ein bisschen zu balancieren. Weil genau. Du bist jetzt so eine Lifestyle-Interpretation.
Ja, also natürlich ist es wichtig, nicht so viele Stresshormone auszuschütten, Adrenalin, Noradrenalin, also zu verstehen, wie kann ich dann dort weniger in mein System reinschubsen? Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man so ein bisschen sagt, okay, ich möchte mehr Richtung Biohacking gehen und mehr Richtung Biochemie, zu sagen, naja, dieses Enzym braucht Methylgruppen, also gebe ich ihm Methylgruppen, damit es vermehrt arbeiten kann. Man kann Methylgruppen einnehmen als Supplement. Also was heißt Supplement? Da gibt es SAMI zum Beispiel oder SAME. Oder
B-Vitamine.
Oder aktive B-Vitamine kann man einnehmen, damit der Methylkreislauf besser läuft. Biotin, Cholin, die essentielle Aminosäure Methionin mitunter.
Kommen wir dann nochmal drauf, was Methylierung bedeutet.
Ja, gerne. Ja.
Das hat ja auch Vorstufen. Also vor Noradrenalin. Adrenalin ist ja das Dopamin. Ja. Da brauchen wir dann wieder Phenylalanin, Tyrosin als Aminosäuren. Wäre es dann auch so, dass man noch ein bisschen eher ansetzt und dann schaut, okay, wie sehen meine Aminosäurespiegel aus und ich gucke mal, ob ich da vielleicht ein bisschen Support brauche?
Genau, also prinzipiell ist es so, ich gucke immer, wie gut ist denn die Verdauung? Hat derjenige Darmprobleme? Und das ist sehr häufig so. Wenn ja, ist da so ein Teufelskreislauf eigentlich im ganzen System. Die Menschen haben häufig eine stille Entzündung im Darm, dadurch eine Leaky Gut im Darm, dadurch auch ein Problem, nicht genug Verdauungsenzyme zu produzieren, haben einen Mangel an Verdauungsenzymen und dann verdauen sie auch Proteine nicht richtig. Wenn sie Proteine nicht richtig verdauen, kommen sie in einen Aminosäuremangel, weil Proteine sozusagen ja aus Aminosäuren bestehen. Und wenn mir die Aminosäure zum Beispiel L-Tyrosin fehlt oder Phenylalanin, dann produziere ich nicht genug Dopamin. Wenn ich nicht genug Dopamin produziere, auch Adrenalin und Noradrenalin nicht. Und dann komme ich schon aufgrund dessen irgendwann in Mangel, wenn ich zu viel Stress habe, weil ich die Vorstufen nicht habe. Oder ich habe so viel Stress, dass irgendwann meine Nebenniere sagt, ich möchte das Zeug auch nicht mehr produzieren.
Mhm. Ja. Spannend. Was untersuchst du dann quasi an Labortests oder
Mittelslabortests?
Ja. Jetzt meintest du ja, die Leute verwechseln diese epigenetischen Tests mit genetischen Tests, also diese SNPs oder Polymorphismen, das ist die Genetik. Was wäre dann ein epigenetischer Test?
Ein epigenetischer Test ist zum Beispiel, dass man sich im Epigenom anschaut, also dass wir haben unsere Gene und oberhalb unserer Gene ist auch praktisch, sind Methylgruppen. Das sind, kann man sich so vorstellen, wie ein An- und Ausschalter für die Gene. Wenn dann weiß der Körper, hier Methylgruppe obendrauf, Gen ist ausgeschalten. Und das kann man messen, die Methylgruppe. Was man auch messen kann, sind sogenannte Mikro-RNAs. Mikro-RNAs sind kleine RNAs, die produziert werden von den Abschnitten auf der DNA, die keine Gene sind. Wir haben Gene und auch Bereiche, die keine Gene sind. Wir haben das noch im Biounterricht gelernt, das ist Müll-DNA gewesen früher. Wir haben gedacht, das ist kodiert für nichts, ist aber nicht so. Also wir haben ja in unserer Zelle, in unserem Zellkern Gene auf unserer DNA. Wir haben aber auch sozusagen nicht nur Gene und das sind dann diese Mikro-RNAs, wenn die abgelesen werden. Und da gab es übrigens vor 2 Jahren den Nobelpreis dafür, für die Mikro-RNAs. Und man kann die heutzutage im Blut messen, also im Kapillarblut. Das machen wir auch in Wien im Labor. Und dort haben wir ein eigenes Labor. Seit 15 Jahren forschen wir nur an Mikro-RNAs. Und wir haben einen Test, zum Beispiel, um das biologische Alter zu messen, die Methylgruppen. Wie alt bin ich? Wie stark werden meine Entzündungsgene an- und ausgeschalten? Sind sie an- und ausgeschaltet? Wie stabil ist meine DNA? Wie lang sind meine Telomere? Das sind die Schutzkappen der Chromosomen. Und was kann ich tun, personalisiert, auch mit Phytonährstoffen, aber auch mit meinem Lebensstil, damit das besser wird oder vielleicht schon sehr gut ist. Mhm. Und da wirkt dann sowas wie Grünteeextrakt, EGCG, Resveratrol, Quercetin, so welche Sachen wirken dann dort. Oder wir haben andere Tests zum Beispiel, wo man sich anschaut, wie gut regulierst du Stress? Hast du akuten oder chronischen Stress? Und wie wahrscheinlich sind Folgeerkrankungen, wenn du so weitermachst, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie chronische Autoimmunerkrankungen oder auch Diabetes mellitus zum Beispiel, also Typ 2. Und die Menschen sind ja irgendwie faul, die wollen Routine nicht so häufig verändern und wollen eher Sachen zum Beispiel nur einnehmen. Und in der Ernährung ändern sie schon vermehrt Dinge. Und was wir sehen ist zum Beispiel, und das wissen wir aus Studien, die wir auch teilweise selbst gemacht haben, zu sehen, dass Stoffe, die in unserer Nahrung drinnen sind, wie Resveratrol, wie Quercetin, Knoblauch, Zwiebel, Resveratrol in Traubenhaut oder wenn wir Ballaststoffe einnehmen, werden unsere Darmbakterien ernährt und dann entsteht Butyrat. Diese wirken stressregulierend und zwar epigenetisch und verbessern dann unsere Stressregulation und wir müssen gar nicht unsere Routinen verändern, sondern unser Körper baut besser Stress ab.
Okay.
Also richtig abgefahren.
Also schon die Ernährung beeinflusst unser Stresslevel. Also man kennt es ja so, okay, Magnesium hilft mir, besser mit Stress umzugehen oder Omega-3-Fettsäuren für meine Nervenzellen etc. Aber das ist ja nochmal ein anderes Level, super spannend.
Ja, das geht, also um zu verstehen, dass Nahrung, wenn wir uns auf Nahrung jetzt hier fokussieren, nicht nur Proteine, Fette und Kohlenhydrate sind, sondern tatsächlich, Medizin uns die Möglichkeit gibt oder Informationen auch. Am Ende ist es Informationen, die unseren Genen sagt, hey, mach mal das und das. Wenn wir uns also schlecht ernähren, dann regulieren wir Stress zum Beispiel auch anders. Mhm. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit Pommes essen und den Burger uns reinpfeifen, dann essen wir auch hier Informationen, was uns dysreguliert und am Ende auch unseren Stress dysreguliert. Das wissen viele nicht. Ja. Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Ja.
Wenn wir jetzt gerade beim Thema Ernährung sind, du sagst ja auch, Mikronährstoffe sind nicht nur Brennstoff, sondern Information, das hast du ja auch gerade gesagt. Was bedeutet das konkret? Also wie kommunizieren diese Stoffe vielleicht auch mit unserer DNA?
Das Spannende sind ja sekundäre Pflanzenstoffe allgemein. Wirken, habe ich erstmal in meiner Medizinwelt erstmal wahrgenommen als Antioxidantien. Mhm. Resveratrol kennt jeder. Mhm. EGCG vom Grüntee. Quercetin.
Kurkuma.
Ja, das Kurkumin da drin. Und dann habe ich erfahren, wow, die wirken nicht nur antioxidativ, sondern die wirken epigenetisch als Signal. Zum Beispiel, um nicht nur Stress zu reduzieren, sondern zum Beispiel auch, um Entzündungen zu reduzieren. Warum? Wie? Sie sagen zum Beispiel dem Gen IL-6 und TNF-Alpha, das sind Entzündungsproteine, sagen dort, genau an dieser Stelle, ich brauche dich nicht so viel, fahr mal runter. Und dadurch wird weniger IL-6 und TNF-Alpha produziert und dadurch habe ich weniger Entzündungsproteine. Das heißt, es ist ein Signal. Das heißt, wenn ich diese Dinge aber auch in meinem Essen habe, ist das ein Signal auf meine Gene, dass weniger Entzündung oder Entzündungsproteine produziert werden.
Okay. Wäre das dann auch, dass ich zum Beispiel, also dass es smarter wäre, wenn ich jetzt mein Vitamin C nicht in sehr, sehr hochdosierter Form einnehme, sondern versuche das zum Beispiel jetzt über Acerola einzunehmen, weil ich da nochmal ein anderes Spektrum habe und Polyphenole?
Ja, umso unverarbeiteter manche Dinge sind, umso positiver könnte man so sagen. Ja. Was wir versuchen, also wir brauchen an unterschiedlichen Stellen diese bestimmte Dinge. Also einmal, wenn ich jetzt sage, Vitamin C zum Beispiel, Vitamin C, Magnesium oder die B-Vitamine, die braucht man an unterschiedlichen Stellen für Enzyme und so weiter. Das sind, damit die Zellprozesse oder die ganzen Enzyme und so weiter im Körper funktionieren. Die natürlichen Stoffe, wie Resveratrol und so weiter, die wirken auch antioxidativ, aber sie sind noch zusätzlich ein Signalgeber. Das heißt, es sind unterschiedliche Ebenen. Und umso unverarbeiteter eine Pflanze ist, umso mehr meistens sekundäre Pflanzenstoffe hat sie noch innen drin. Und ja, könnte man so pauschal sagen, es ist wahrscheinlich vorteilhafter, natürliche Stoffe zu nehmen und dadurch bestimmt mehrere Dinge zu bekommen. Aber das andere Nachteil ist halt, manchmal bekommen wir aus diesen natürlichen Stoffen nicht so viel Vitamin C raus, weil wir es nicht so gut aufnehmen können. Oder als Beispiel ist ja Kurkuma. In Kurkuma ist nur ganz, ganz wenig Kurkumin drin.
Ja, ist eine reine Wissenschaft nur zur Kurkuminaufnahme.
Ja, genau.
Das könnte man schon studieren.
Ja.
Okay, aber gleichzeitig könnte man ja daraus schließen, dass ich vielleicht auch eine, wenn ich auf einer anderen Ebene eben diese Wirkung noch habe, dass vielleicht gar nicht nötig wäre, sehr, sehr hohe Dosierungen zu haben. Mhm. Also wäre ja dann trotzdem das Vitamin C, was natürlicher wäre, gleich effektiv dem hochdosierten Vitamin C ohne Polyphenol.
Ja, das wäre sehr schön, wenn man so lebt, dass man nicht so einen hohen Bedarf hatte.
Ja, aber hat man natürlich heutzutage.
Leider, ja.
Ja, spannend. Wie siehst du das? Bist du selbst Vegetarier?
Nein.
Nein. Mhm. Wie ist das mit den Genen? Also was empfiehlt sich?
Ja.
Es gibt ja nicht so die eine Ernährung, die jeder fahren sollte.
Ja.
Kann man anhand dieser epigenetischen Tests oder auch genetischen Tests sehen? Es gibt ja viele von diesen Tests, wo man sagt, du darfst das und das essen. Was hältst du davon?
Ja, also es gibt genetische Tests, die zeigen, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht so gut. Also bin ich ein Proteintyp, Fetttyp oder ein Kohlenhydrattyp? Das ist durchaus valide. Also brauche ich vermehrt Kohlenhydrate, vermehrt Fette oder vermehrt Proteine. Wo wir schon wissen, auch aus epigenetischer Sicht, und da gibt es auch Studien dazu, wenn ich vermehrt zum Beispiel, also zu viel Milchprotein ist nicht gut. Wenn ich Milch zu mir nehme, vermehrt fermentiert am besten.
Das Kefir
zum Beispiel. Kefir, ja. Wenn ich nicht vegetarisch unterwegs bin und Fisch esse zum Beispiel, dann 2 bis 3 Mal pro Woche Fisch wäre gar nicht so schlecht. Aber dann nicht belasteten Fisch.
Was schwierig ist.
Ja. Dementsprechend dann eher vielleicht zum Beispiel Süßwasserfische. Ja, Forelle und so weiter. Nicht Lachs zum Beispiel. Wenn ich das dann habe, dann müsste ich vielleicht auch wieder wissen, okay, da habe ich einen Mangel an bestimmten Fetten. Ja, Leinöl, Omega-3-Öl, Leinöl ist Alpha-Linolensäure, Omega-3-Öl, gibt es Algenöl oder auch Fischöle. Ich tendiere zu Algenöl. Genau. Und auch bei tierischen Fetten, tierischen Proteinen, weiß man auch aus Studien, aus epigenetischen Studien, dass einmal pro Woche okay ist. Nicht mehr. Vor allem rotes Fleisch.
Okay.
Ja. Und dann geht es um ganz, 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 ganz viele Ballaststoffe. Obst und Gemüse 5 Hände voll pro Tag. Wenn nicht, das schafft beinahe keiner mehr. Macht auch keiner. Dann ernährst du deine Darmbakterien. Deine Darmbakterien bilden gute Fettsäuren, die dann wieder positiv wirken auf deine ganze Stressregulation epigenetisch.
Kurzkettige Fettsäuren.
Genau, Butyrat zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und das, die ganzen Dinge hängen extrem miteinander zusammen. Und einer der wichtigsten Faktoren ist einfach am Ende die Ernährung. So ein grundlegender Pfeiler. Und wenn ich dann aber bestimmte Mängel irgendwo habe, habe ich auch ein Problem. Und heutzutage, wie wir leben, haben wir auch teilweise Mängel. Ja. Also es ist natürlich eine Wissenschaft für sich, aber am besten ist es natürlich, und das habe ich heute schon viel besprochen, weil ich mich auch mit einem Freund getroffen habe, er hat gesagt, das Beste ist, eigentlich so stressfrei wie möglich zu leben, damit der Körper nicht so viel im Stress ist. Aber so wie wir heutzutage leben und auch abgeschottet von der Natur, müssen wir gucken, wo wir individuell gerade stehen. Und da machen so genetische Tests Sinn, aber auch so epigenetische Tests Sinn. Und wenn wir die beide zusammennehmen, dann wissen wir eigentlich ziemlich genau, wo wir stehen.
Okay. Du hast ja jetzt gerade schon das Thema Stress angesprochen. Aber vorher will ich noch zur Methylierung kommen, weil wir gerade noch bei der Ernährung waren. Und Methylierung hat viel zu tun mit aktiven B-Vitaminen auch. Aber erstmal, was ist Methylierung? Kannst du es einfach erklären?
Also.
Und warum spielt es eine Rolle bei diesem Thema?
Ist Methylierung, biochemisch gesehen, ist es einfach nennt man, das ist eine Methylgruppe. Und diese Methylgruppe ist wichtig, damit wir zum Beispiel entgiften können, damit wir genug Energie bilden, damit es in unterschiedlichen Kreisläufen ist es wichtig. Und um Gene an- und auszuschalten. Diese Methylgruppe bekommen wir durch einen bestimmten Kreislauf. Methylkreislauf heißt der. Dafür brauchen wir Methionin, dafür brauchen wir Magnesium, dafür brauchen wir die bioaktiven B-Vitamine wie Methylfolat zum Beispiel, Methylcobalamin, B12. Brauchen wir teilweise Selen, brauchen wir teilweise Aminosäuren. Und wenn dieser Kreislauf gut läuft, bilde ich genug Methylgruppen, um gut zu entgiften, um Gene an- und auszuschalten, um zum Beispiel aber auch, dass mein COMT, was wir vorhin gehabt haben, gut läuft. COMT ist nämlich eine Methyltransferase. Alles ein bisschen kompliziert. Wir brauchen halt eine Methylgruppe, damit die Stresshormone abgebaut werden. Und das heißt auch, weil wir bei Stress sind, wenn ich zu viel Stress habe, muss ich viel Stress abbauen. Habe ich viel Stress und muss viel Stress abbauen, brauche ich viele Methylgruppen, muss ich viel produzieren, damit ich den Stress abbauen kann. Habe ich einen Mangel an Methylgruppen, habe ich ein Problem. Habe ich einen Mangel an Methylgruppen, entgifte ich nicht gut. Schalte ich Gene an, nicht richtig an und aus. Habe sie nicht, um die Stresshormone abzubauen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich viel Stress habe, ziehe ich dort Methylgruppen weg und habe ich sie vielleicht fehlend woanders.
Okay. Wie nehme ich die denn am besten auf, die Methylgruppen?
Also auf der einen Seite produziert der Körper sie selbst und ich brauche diese Kofaktoren. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmte Stoffe, die wir essen, wie im Brokkoli, zum Beispiel Sulforaphan. Das hat auch mit zwei Methylgruppen drinnen. Aber der wichtigste Faktor ist tatsächlich die Eigenproduktion. Und natürlich gibt es heutzutage die Möglichkeit, Methylgruppen über bioaktive Folsäure zum Beispiel zu sich zu nehmen, Methylfolat. Genau, aber die Eigenproduktion ist viel bedeutsamer. Ja.
Würdest du immer diese bioaktiven Formen empfehlen von den B-Vitaminen? Oder ist es so, man hört ja auch von Über- und Untermethylierung, dass sich das dann unterscheidet, welche Formen ich geben würde oder nehmen würde?
Ich empfehle immer bioaktive Formen. Und warum? Ich kenne eine alte Studie von 2012, die ist schon wieder alt, 14 Jahre her, die gezeigt hat, wenn ich normale Folsäure nehme, dass sich nicht positiv auswirkt auf den Folsäurerezeptor. Und ich weiß nicht, warum man nicht dann, wenn man das weiß und es eventuell die Möglichkeit gibt, dass es so ist, warum man das Ganze dann nicht verändert. Hat wahrscheinlich einen Preisfaktor oder wie auch immer, aber trotzdem ist es für mich bedeutsam, wenn ich sowas weiß, dann nehme ich auch nur das. Das würde ich auch nur Schwangeren empfehlen. Vielen Schwangeren gibt man ja auch Folsäure zum Beispiel. Und denen wird meistens normale Folsäure geben. Warum wird denn nicht bioaktive Folsäure gegeben? Macht ja keinen Unterschied, ist nur ein bisschen teurer. Aber wenigstens sind wir dort auf der sicheren Seite.
Aber es ist auch nicht die Welt jetzt an
ja.
mehr, was man ausgibt, finde ich jetzt für so ein Folsäure-Supplement. Nein. Aber es sind halt meistens diese Basis-Supplemente, die dann aufgeschrieben werden, die dann vielleicht auch noch irgendwie Cyanocobalamin drin haben.
Und ja, oder halt einfach, es geht mir um den Hersteller. Ja. Ja, warum ändern die das nicht? Warum ändert nicht die Apotheke das? Wenn ich mich informiere, dann weiß ich eigentlich relativ schnell, warum das wichtig ist. Ja.
Okay, Thema Stress, du hattest es schon angeschnitten. Du meintest ja, wir haben heute mehr Stress als früher. Zum einen interessiert mich, woran liegt es? Dann ist natürlich auch die Frage, okay, wir passen uns ja immer an. Es ist ja irgendwie auch eine Evolution, die stattfindet. Ist es auch so, dass wir mehr tolerieren können? Passen wir uns dem neuen Lebensstil an? Oder ist es schon noch so, dass wir eigentlich, ja, noch die gleiche Biologie haben wie vor, was weiß ich, 500 Jahren?
Ja. Wir sind, glaube ich, mittlerweile, wir leben nicht mehr als Mensch das Leben, wofür der Körper gemacht ist. Vor 100 Jahren haben wir noch länger geschlafen, über 9 Stunden. Wir waren noch mehr an der Sonne, haben uns nicht so viel mit Sonnencreme eingeschmiert.
Mehr Erdung gehabt auch wahrscheinlich.
Ja, wir waren mehr barfuß unterwegs, mehr Erdung und. Und auch die Nahrung war sauberer. Ja, die Nahrung hat auch noch mehr beinhaltet. Und dementsprechend, so wie wir leben, bilden wir auch mehr Stress, Stresshormone und haben einfach mehr chronischen Stress und dadurch auch einen höheren Verbrauch an unterschiedlichen Dingen. Und nicht nur das, sondern auch unser Lebensstil gibt uns nicht mehr so viel wie früher. Das heißt, erstmal, das sind so wichtige Dinge wie, wenn ich nicht genug rausgehe und an die Sonne gehe, dann bilde ich nicht genug Vitamin D. Auch schon bei den Kindern. Wenn ich nicht genug Fisch esse, habe ich einen Omega-3-Mangel. In unseren Breitengraden sehr häufig. Wenn ich viel Stress habe, habe ich einen hohen Verbrauch an Magnesium. Nicht nur, um den Stress zu verarbeiten, sondern auch Magnesium haben wir vorhin gelernt gemeinsam. Wir brauchen Magnesium, um Methylgruppen zu bilden. Und der Lebensstil, den wir heutzutage führen, führt leider zu diesen Mängeln. Und man muss ganz schön konsequent sein, wenn man nicht supplementiert. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier in diesem Podcast bin, sondern ich meine, ich supplementiere auch super viel. Und das sage ich auch in meiner Ausbildung. Ja. Heutzutage kann man gerne mal nachmessen und das alles messen lassen und dann am Ende kommt raus, ja, genau diese Dinge, die ich gesagt habe, haben wir, wenn wir sie nicht supplementieren, sowieso im Mangel. Und das löst auch wieder Stress aus. Das ist ein Teufelskreislauf. Also, oder weil wir Stress so nicht so gut verarbeiten können. Das heißt, unsere Lebensweise setzt uns schon unter Stress und wir kommen in den Teufelskreislauf. Wenn wir es nicht verändern, bleiben wir weiter im Stress.
Was sagst du zur Lichthygiene? Wir sitzen jetzt in sehr hellem Licht. Aber das ist ja auch so ein Faktor. Also wir sind jetzt hier in Berlin. Es gibt natürlich eine unglaubliche Lichtverschmutzung. Es ist super laut. Es ist nie wirklich still. Und es sind ja ganz, ganz wichtige Prozesse für unseren Körper. Schon irgendwie initial morgens eigentlich das Sonnenlicht zu sehen. Das ist jetzt was, was wahrscheinlich viele kennen. Aber auch abends irgendwie ein natürliches Licht zu bekommen. Vitamin D zu produzieren. Es ist ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt für alle möglich in dem Umfeld, wie sie leben. Wie denkst du, also wie wichtig ist für diese Stresstoleranz dieser zirkadiane Rhythmus, aber auch der Kontakt zur Natur?
Mhm. Also einer der wichtigsten Momente während des Tages ist, in der Früh sich mit Tageslicht zu verbinden. Am besten raus, direkt an die Sonne, egal auch wenn es bewölkt ist, Augen Richtung Himmel, Richtung Sonne. Wenn jetzt die Sonne schon zu weit draußen ist, dann ist es ein bisschen zu viel. Aber normales Tageslicht abzubekommen, damit der zirkadiane Rhythmus wieder in Schwung kommt, sich richtig einstellt, Melatonin, unser Schlafhormon, abgebaut wird. Das passiert durch natürliches Licht. Das Licht, jetzt auch hier in dem Studio, ist Blaulicht oder hat viel Blaulicht. Und das schränkt zum Beispiel am Abend unsere Melatonin, unsere Schlafhormonproduktion ein. Was dazu führt, dass wir am Ende nicht so gut schlafen, nicht so gut einschlafen, schlechteren Schlaf haben, wieder in die Entzündung kommen, weil Melatonin auch ein sehr starkes Antioxidant ist in unserem Körper, unser Gehirn auch entgiften lässt. Und wir dürfen wieder lernen, entweder damit umzugehen und dann zum Beispiel eine Blue-Blocker-Brille zu tragen am Abend oder
Rotlicht.
Zu haben. Ich habe zum Beispiel zu Hause Rotlicht.
Ich auch.
Ja. Weil wir Nerds, ja.
Die Brille auch.
Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten Tage mal die Brille nicht getragen und gestern im Hotelzimmer habe ich gesagt, ich muss heute gut schlafen. Das ist so Druck, ja. Wir haben heute einen langen Tag. Und habe die Brille getragen und nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, oh geil, ich werde müde. Und ich werde so müde wie so ein kleines Kind wie früher. Das kennt man gar nicht mehr, aber durch diese Blaulichtbrille bei mir passiert das. Und das ist einer der wichtigsten Hacks, die man eigentlich aus diesem Podcast hier rausnehmen kann. Holt euch mal so eine Blaulichtbrille.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wie steht es um das Thema Bewegung? Gibt es da wichtige Erkenntnisse, was das so für einen Einfluss hat auf unsere
Genetik,
Epigenetik?
Bewegung ist beinahe genauso wichtig wie Ernährung. Nicht beinahe, würde ich auf die gleiche Stufe setzen. Das wurde lange wahrscheinlich nicht so stark behandelt wie die Ernährung. Jeder hätte gesagt, naja, wenn ich es einordnen müsste, würde ich sagen, Ernährung ist wichtiger wie Bewegung. Stimmt nicht, muss mindestens auf die gleiche Stufe. Weil wenn wir genug Muskulatur bilden, bilden wir auch sehr viel Proteine, bestimmte antientzündliche Stoffe, die unsere Muskulatur produziert. Und im Alter nehmen wir an Muskulatur ab und dementsprechend ist es super wichtig, da immer wieder nachzusorgen. Ja.
Und da kommt auch die Proteinversorgung ins Spiel. Jetzt hast du ja gesagt, einmal wöchentlich rotes Fleisch oder weißes geht auch, wenn es jetzt kein Schwein ist wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Würde ich jetzt auch meinen, ja.
Welche Proteinquellen empfiehlst du denn?
Also ich würde die wichtigsten, also ganz grundsätzlich nur, weil ich nicht Vegetarier bin, heißt das nicht, dass ich vegan oder vegetarisch lebe und sage, ich esse Fleisch. Da geht es um die Qualität. Das heißt, wenn man das macht, dann eine gute Qualität und in praktisch nicht so häufig. Die restliche Zeit sollte vor allem vegetarisch sein. Also Bohnen, Linsen, so welche Dinge, die darf man lange kochen.
Und einweichen.
Warum lange kochen? Die sollen so richtig matschig sein. Wenn man Linsen und Bohnen zum Beispiel kocht, das dauert eigentlich 2 bis 3 Stunden. Das macht kaum jemand. Und dann kriegst du da deine Proteinquellen raus. Problem ist, dass man dann häufig irgendwann in den Mangel kommt an einzelnen Aminosäuren. Das heißt, man darf sich auseinandersetzen, welche Dinge darf ich miteinander kombinieren, damit ich Proteinquellen habe, die mich auch mit genug Aminosäuren versorgen. Wenn ich kein Fleisch esse oder kein Fisch esse, dann fehlt mir das. Ei gibt einem nochmal ein ganz gutes Aminosäurespektrum noch dazu, aber wenn ich plötzlich vegan lebe, gar keine tierischen Produkte, wird es schwer. Dann fehlt einem meistens Methionin und Lysin. Und Methionin bekomme ich zum Beispiel aus Sesam. Das heißt, 80 Gramm Sesam ist dann Pflicht jeden Tag. Jeder Veganer sollte 80 Gramm Sesam zu sich nehmen. Und das machen viele nicht. Aber in der indischen Welt, warum gibt es da so viel Sesamsoßen? Oder in der indischen oder in der, also in der asiatischen Welt ist sehr häufig Sesam mit dabei, weil die Menschen dort ja sehr viel vegetarisch leben. Aber Sesam ist so ein Komplementär dazu. Das ist total spannend. Und wir hier in der westlichen Welt haben das dann verlernt. Ja.
Spannend. Das wusste ich eigentlich, dass der Sesam so viel Methionin hat. Aber das ist ja eine leichte Intervention.
Ja.
Das kann man mitnehmen. Neben der Blaulichtbrille, Sesam.
Ja, genau.
Du hast ja jetzt gesagt, Bewegung ist genauso wichtig wie Ernährung. Mhm. Gibt es denn da so eine Hierarchie, wie du sagen würdest? Würde ich erst anfangen, meinen Stress abzubauen und dann meine Ernährung zu optimieren, obwohl die Ernährung ja eigentlich auch den Stress beeinflusst? Oder ist das eigentlich alles das Fundament von Gesundheit? Nee.
Wenn ich eine Hierarchie bilden müsste, dann würde ich sagen, Schlaf ist number one. Ja. Schlaf ist Heilung. Viele wissen nicht, wie gut eine Schlafqualität sein kann und was es bedeutet und was es für ein Change fürs ganze Leben ist.
Wie viele Stunden?
8 Stunden tatsächlich.
Vor Mitternacht?
Oh, das ist super individuell, weil da habe ich noch keine wirklich abschließende wissenschaftliche Meinung gebildet, weil es viele Menschen gibt, die einfach unterschiedliche, genetisch gesehen auch andere zirkadiane Rhythmusse haben. Also so eine allgemeine Empfehlung kann man da nicht so geben. Ich glaube, da darf man selber schauen. Was man aber allgemein sagen kann, vom Schlafengehen nicht mehr so viel essen. Ja. Lieber 3-4 Stunden davor aufhören zu essen. Ja, einen großen Einfluss.
Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du hast gemeint, Schlaf ganz wichtig. Also, was ja auch wichtig ist, im Tiefschlaf, also man braucht den Tiefschlaf, um auch das Gehirn richtig entgiften zu können. Ne? Mhm. Also wenn man zu wenig davon abbekommt, ist das auch nicht unbedingt förderlich.
Nee, ist vielleicht manche, die mich verfolgen, wir haben vor 2-3 Jahren bei Healversity mit Unity einen Film rausgebracht, der heißt More Than Genes. Da geht es um die Heilungsgeschichte von meiner damaligen Partnerin Larissa und unsere Liebesgeschichte, wie sie heilen konnte. Und es wurden mehrere Menschen interviewt. Joe Dispenza, Mark Hyman, Bruce Lipton, Sadhguru, Terry Walls sind alles so auch viele amerikanische aus der funktionellen Medizin, also Speaker aus der funktionellen medizinischen Szene. Und ich habe dort erlebt, mit Larissa noch einmal ganz klar zu sehen, wie bedeutsam in ihrer Heilung der Schlaf war. Den hat sie innerhalb, ganz am Anfang, als wir uns schon kennengelernt hatten und sie dann krank geworden ist, schwer krank, gesehen, wie sie Schlaf priorisiert hat und was das dann für Auswirkungen hatte. Und da kann ich einfach nur sagen, Schlaf ist Heilung. Schlaf gibt dem Körper die Möglichkeit, zu regenerieren, aber auch vor allem das Gehirn. Und auch, wenn wir Schlaf nicht priorisieren, kann es sein, dass wir über 20, 30 Jahre hinweg halt stille Entzündungen im Gehirn produzieren dadurch und die Wahrscheinlichkeit vielleicht für Demenz erhöht ist.
Also Schlaf auf die Nummer eins.
Ja.
Große Namen auch, die du gerade genannt hast, für die Leute, die die nicht kennen,
ja.
Die Speaker und Mediziner. Könnt ihr gerne mal nachschauen.
Ja, toller Film geworden, wirklich ganz, ganz toll.
Was ist deine Meinung? Wird die Medizin oder muss die Medizin in Zukunft personalisierter werden?
Ja, leider. Nicht leider. Wenn wir uns die genetische SNP-Forschung anschauen und die epigenetische Forschung, dann sehen wir halt ganz klar, jeder steht an einem anderen Punkt. Wenn wir über Prävention sprechen, dürfen wir personalisiert vorgehen und da helfen nur epigenetische Tests. Weil ich ja nicht weiß, ob diese SNPs gerade aktiv sind oder nicht oder inwieweit die gerade relevant sind. Die epigenetischen Tests zeigen mir, wo stehe ich gerade und wie verändere ich es. Aber da geht es halt erstmal hin. Die genetischen Tests, die SNP-Tests, die machen durchaus auch Sinn, weil sie ja seit der Geburt sind und wir mithilfe dieser SNP-Tests und der epigenetischen Tests dann ein gutes Bild bekommen. Das ist der präventive Teil. Da würde ich sagen, so sieht die Prävention aus. Wenn wir über Therapie sprechen, sehe ich es genauso. Bei Therapie dürfen wir aber noch eine andere Ebene dazu nehmen, und zwar funktionell medizinische Diagnostik. Um auch zu schauen, wo sind meine Mängel, wie funktionieren meine Mitochondrien, meine Energiekraftwerke, wie sieht meine Zellmembran aus? Das sind dann so andere, noch eine andere Ebene, wo ich dann auch noch mal sagen kann, therapeutisch gesehen, wie kann ich hier noch eingreifen? Das sind diese beiden Ebenen. Und dann geht es noch mal ganz spezifischer, denn mittlerweile, auch dank der Epigenetik, wird in der Zukunft eine Sache möglich sein, zu schauen, bei Krebs. Habe ich Krebs, ja oder nein? Und mit Hilfe dieser MikroRNAs, mit denen ich die genannt habe, könnte man schauen, habe ich eventuell schon ganz spezifische MikroRNAs für bestimmte Tumorarten? Wenn ja, wie viel? Und wenn dann was Positives rauskommt, schicke ich denjenigen ins MRT. Und im MRT kommt aber raus, der hat nichts. Aber du hast das schon im Blut gesehen, über die MikroRNAs. Was wäre, wenn man hier noch über den Lebensstil eingreifen könnte, bevor es wirklich ausbricht, rein klassisch schulmedizinisch? Und ich denke, dahin wird die Forschung gehen.
Das kann man aber noch nicht testen? Oder kann man das jetzt
schon testen? Nee, das ist noch Stand der Forschung.
Aber ihr in Wien, ihr testet schon andere Formen von MikroRNA? Ja,
wir in unserem Labor, Health Biocare heißt es, in Wien, ist aus der Uni Wien entstanden und gibt es seit über 10 Jahren und ist einer der führenden weltweiten Forschungsgruppen für Epigenetik. Und wir messen diese Dinge, wie stark bist du im Stress epigenetisch, wie ist dein biologisches Alter und wie kannst du personalisiert darauf eingehen. Absolut faszinierend und auch präventiv verändernd für viele, ja.
Ist das jetzt auch schon zugänglich für Leute, die das gern machen wollen würden?
Kann man einfach auf die Webseite gehen dort und die Tests buchen und kaufen für sich zu Hause.
Okay, im Kapillarblut.
Kapillarblut,
das heißt, aus der Finger. Heißt im Finger.
Ja.
Du hast jetzt noch mal kurz die Mitochondrien erwähnt.
Ja.
Funktionelle Medizin, molekulare Medizin, wie sie alle heißen, sie fokussieren sich ja alle auf die Mitochondrien, also quasi die Kraftwerke unserer Zellen. Würdest du sagen, dass das auch wichtig ist, also die Energieproduktion, wie ich ATP, also Zellenergie produziere, wie viel davon, um überhaupt fähig zu sein, irgendwie meine DNA vernünftig bilden zu können oder zu heilen oder Körperprozesse stattfinden lassen zu können? Was?
Definitiv. Also unsere Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke und die sind ganz speziell aufgebaut. Die sind irgendwann mal in den Organismus hineingekommen zu uns und haben überhaupt das menschliche Leben erst möglich gemacht. Und haben dadurch auch eine Doppelmembran und auch eine eigene DNA. Und die brauchen bestimmte Kofaktoren. Die bilden also sozusagen ein Energiemolekül und es läuft ganz speziell in diesen Mitochondrien ab. Und wir haben bestimmte Körperzellen wie Herzzellen, die haben ganz viele Mitochondrien, damit die funktionieren, weil sie viel Energie brauchen. Unser Mitochondrium braucht zum Beispiel auch die Öle, die wir genannt haben, die Fettsäuren, die wir genannt haben, Omega-3, Alpha-Linolensäure aus Leinöl und so weiter. Oder auch Ölsäure aus Olivenöl für die Membran. Dann braucht so ein Mitochondrium zum Beispiel auch, um auch richtig Energie zu bilden, Coenzym Q10 oder auch ein anderes, ja, starker Elektronentransporter ist zum Beispiel auch PQQ. Ja, gibt's noch nicht so lange. Die letzten 10 Jahre ist das immer bekannter geworden. Aber wir brauchen auch die B-Vitamine. Wir brauchen Mineralien wie Magnesium dafür, Kupfer dafür. Und wir brauchen auch eine gute Versorgung von Aminosäuren. Eine gute Versorgung von Vitamin D, von Vitamin A, Vitamin K2 teilweise auch, damit das alles funktioniert. Und das, wenn nur ein Teil davon nicht ordentlich abläuft, bilde ich schon weniger Energie.
Man muss ja eigentlich jeden Tag sein Körpergewicht an ATP produzieren, ne?
Ja, das ist auch Wahnsinn. Das ist kiloweise.
Ja. Ja. Und das durch diese kleinen Zellorganellen.
Ja.
Super spannend. Ganz, ganz, allein damit könnte man sich schon ähnlich lange beschäftigen wie mit Kurkumin.
Ja, ja. Das ist eine eigene Medizin eigentlich.
Ja, ja. Aber eigentlich auch die Basis für alles, was so da ist, sollte man sich schon mal angucken.
Ja.
Super spannend. Ich würde gerne noch was fragen zu deiner Healversity.
Ja.
Was ist das? Was macht ihr da?
Ja, Healversity haben wir vor 7 Jahren gegründet und ist ein Institut, bei dem wir Menschen ausbilden, Gesundheitscoaches, Ärzte, Heilpraktiker, aber auch interessierte Laien oder Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen wollen im Bereich Epigenetik. Man kann bei uns Epigenetik-Coach werden. Wir waren diejenigen, die in den ganzen Dachraum das Epigenetik-Coaching bekannt gemacht haben. Also all die Faktoren, die auf deine Gene wirken, auf deine Epigenetik wirken, lernt man bei uns. Man lernt diese genetischen Tests, man lernt die epigenetischen Tests zu lesen und wie man das mit Klienten machen kann. Also Gesundheitscoaching, Epigenetik-Coaching oder das auch in der Therapie anzuwenden für Ärzte, Heilpraktiker. Und es ist so schnell gewachsen die letzten 7 Jahre, dass wir bieten auch eine funktionell medizinische Ausbildung an, wir bilden eine Ausbildung im Traumabereich an und sind damit im Moment, führen den kompletten Markt damit an. Ja, und sind super authentisch, Timo und ich. Wir bringen sehr, sehr ehrlich, versuchen dieses Wissen sehr praxisnah in die Gesellschaft damit zu tragen. Und unsere Vision und Mission ist gewesen, das Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft positiv zu verändern. Wir haben uns damals gefragt, okay, machen Timo und ich das alleine, also auch mit einer eigenen Praxis oder mit Retreats und machen diese Retreats. Und dann ist uns bewusst geworden, Anfang 30 tatsächlich, wow, wie erreicht man denn viele Menschen? Wir brauchen Multiplikatoren. Und dann haben wir damals vor 7 Jahren einfach den Mut gehabt und haben Healversity gegründet und das Epigenetik-Coaching. Das ist die ersten Jahre so durch die Decke gegangen. Ich weiß noch, als der erste abgeschlossen hatte damals, die Ausbildung, also gekauft hatte, habe ich mir gedacht, ich bin 29, was wollen die denn von mir? Ich habe zwar wirklich viel Wissen und bin ein krasser Nerd, ein Wissensnerd, aber der ist 20 Jahre älter und irgendwie seit 10 Jahren Heilpraktiker. Aber das Interessante war, wir haben halt einfach dort neuartiges Wissen gezeigt und die Ausbildung ist immer noch sehr erfolgreich. Und ich habe letztes Mal einen Vortrag gehalten. Ich habe eine Superpower. Und das wurde mir erst die letzten Jahre bewusst, weil ich gedacht habe, ah, das kann jeder. Aber es ist nicht so. Meine Superpower ist, dass ich Dinge aus der funktionellen Medizin, Alternativmedizin und, schon seit meiner Kindheit sozusagen aufgenommen habe und miteinander kombiniere mit Persönlichkeitsentwicklung und alles und strukturiert weitergeben kann. Und immer wieder, wenn ich neue Dinge erfahre, sie wieder strukturiert einsetze in die unterschiedlichen Dinge oder in das ganze Coaching oder Therapiemaßnahmen. Und ich kombiniere diese Dinge, also ich füge sie in dieses ganze System für mich selber erstmal ein und versuche es dann nach außen zu tragen. Und ich habe immer gedacht, das kann jeder, aber es ist tatsächlich nicht so. Das musste ich jetzt lernen die letzten Jahre und habe halt da gesagt, okay, dazu stehe ich, ist meine Superpower und ich lasse euch teilhaben an meiner Superpower.
Ja. Das ist schön.
Ja.
Du hast auch 2 Bücher geschrieben. Mhm. Du hast sie mal mitgebracht.
Ja. Ich habe das neueste Buch, Epigenetik Coaching, das erlernen.
Kam erst raus dieses Jahr.
Genau, erlernen und gezielt anwenden beim Trias Verlag. Also wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Anleitungen für ein langes, gesundes Leben. Kann man sich echt mal durchlesen. Es steht viel über Epigenetik Coaching drin.
Also auch für Laien geeignet? Oder muss man schon Vorwissen haben?
Nee, auch für Laien. Okay. Aber für absolute Laien ist unser erstes Buch, Gute Gene einschalten, schlechte Gene ausschalten. Das ist tatsächlich ein komplettes Laienbuch.
Okay. Ja. Also für Interessierte, wo findet man dich eigentlich? Ach, auf Instagram oder eine Website?
Also mich findet man unter Dr. Epigenetik auf Instagram. Ah. Oder healversity.com, dort findet man die ganzen Ausbildungen.
Super. Was ist dein Lieblingssupplement? Hast du eins?
Ja, Magnesium.
Magnesium?
Ja.
Sage ich auch immer.
Ja?
Sagen viele.
Ja.
Ein bestimmtes?
Nee, tatsächlich nicht. Ich nehme so eine 7er-Kombination. Und das zweite ist tatsächlich, und das sehe ich, das ist einer der powervollsten sekundären Pflanzenstoffe, ist EGCG. Das hört man auch immer wieder, ist aus grünem Tee. Mhm. Trinke ich ja auch gerade.
Katechine.
Ja. Wir sehen es in unseren epigenetischen Tests. Die Menschen, die lange grünen Tee trinken oder EGCG zu sich nehmen, zeigen das beste biologische Alter.
Aus welchen Faktoren setzt sich das biologische Alter zusammen?
Es gibt die sogenannte Horvath-Uhr, die sagt, an bestimmten Stellen muss eine Methylgruppe sein oder nicht sein und dann wird das gemessen und es ist ein Algorithmus. Das ist aber ein altes Messen. Wir bei uns im Labor bei der Health Biocare in Wien, gibt's auch, so heißt auch die Webseite healthbiocare.com, wo es auch die Tests gibt, messen wir halt zusätzlich die Entzündungsfaktoren, die DNA-Stabilität und die Telomerlänge und machen daraus das Alter. Mhm. Weil wie altern wir am schnellsten? Durch Entzündungen, durch stille Entzündungen in unserem Körper, Silent Inflammation. Das nennt man auch in der Wissenschaft Inflammaging. Und wir dürfen die Entzündungen im Körper reduzieren, damit wir nicht mehr so schnell altern. Und der Lebensstil, den wir führen, der entzündet uns permanent.
Ja, also müssen wir eigentlich immer ständig gegensteuern.
Ja.
Wobei man natürlich differenzieren muss. In manchen Situationen braucht man natürlich auch die Entzündung.
Ja.
Aber dafür, damit schließen wir jetzt ab. Herzlichen Dank, schön, dass du hier warst. War super spannend.
Danke dir.
Und ich freue mich, noch mehr von dir zu hören und mal an deinem Buch zu schauen.
Gerne. Macht's gut. Vielen Dank für die Einladung.